Wenn man durchs Feld fährt und da gerade die Libellen und Schmetterlinge um einen herum fliegen und die Sonne voll heiß auf der Haut ist und es aber so voll schön ist, weil so ein leichter Wind weht und so und man total glücklich ist, hier zu sein und Emil hinten singt. Man ist die ganze Zeit nur so strahlend durch die Gegend gefahren. Das war mega cool.
Viel enger kann eine Mama-Sohn-Beziehung wohl nicht sein als die von Jasmin Böhm und Sohn Emil. Die zwei haben schon tausende Kilometer gemeinsam mit dem Fahrrad absolviert. Sie auf dem Rad, er zunächst im Anhänger, mittlerweile auch selbst auf dem Kinderfahrrad. Die Touren klingen fast zu verrückt, um wahr zu sein. Quer durch Deutschland, bis nach Spanien oder nach Istanbul. Den beiden ist wirklich keine Strecke zu weit. Gerade erst sind sie von ihrem Trip zum Nordkap zurückgekehrt. Ich will von Jasmin wissen, wie sie und ihr Sohn als Abenteuerteam funktionieren, was sie als alleinreisende und alleinerziehende Mutter unterwegs alles erlebt und natürlich, wie sie das alles organisiert bekommt. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen. Die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, so viele Reisen mit dem Fahrrad, so viele Erinnerungen, natürlich auch Erinnerungsstücke. Wie ist das, Jasmin? Hast du Sachen aufgehoben oder ist da einfach kein Platz für bei so vielen Reisen, die du unternimmst?
Doch, wir nehmen eigentlich immer irgendetwas mit. Also vor allem so Teile, die der Emil geschenkt bekommen hat, also Spielzeug. Zum Beispiel auf unserer Tour nach Istanbul, da kamen ganz viele Kinder zu ihm und haben ihm dann so einen großen Lastwagen geschenkt. Und das fanden wir so cool, dass die Kinder ihm irgendwie sowas geschenkt haben, weil es so selten vorkommt, dass Kinder anderen Kindern was schenken. Also sowas haben wir mit dabei. Oder aus Norwegen, als wir ans Nordkap gefahren sind, haben wir so einen Pfeil und Bogen gebastelt. Den haben wir jetzt auch auf dieser Reise immer noch mit dabei. Also irgendwie haben wir überall irgendwas mitgenommen, ja.
Sehr schön. So ein richtiges Abenteuerleben, das hören wir schon raus. Mama und Sohn bereisen auf dem Rad die Welt. Es gibt so viel zu besprechen jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Es gibt ja immer viele gute Gründe, warum ein Abenteuer nicht möglich ist. Also zum Beispiel Job oder Familie, zu wenig Geld. Bei dir aber waren die Voraussetzungen eigentlich noch viel krasser, jetzt im negativen Sinne. Also wenn dir jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, so Sachen packen, Jasmin, Auszeit, was hättest du da geantwortet?
Ja, ich hätte halt gesagt, dass es unmöglich ist in meiner Situation. Also ich hätte mir das gewünscht, aber ich hätte halt gesagt, dass dafür das Geld fehlt und ich halt meine Jobs weiterhin machen muss und so weiter und das halt mit Kind irgendwie nicht funktioniert.
Ja, es ist echt krass. Damals, du hattest, glaube ich, 3 Jobs gleichzeitig und hast noch deine Doktorarbeit geschrieben und ja noch den Emil immer dabei gehabt, der aber wiederum dann ja immer in der Kita war oder bei Oma in Betreuung, ne? Also ein Wahnsinn eigentlich.
Ja, das war eine riesen Mammutaufgabe und ich hatte halt dementsprechend auch voll wenig Zeit, die ich mit Emil selbst verbringen konnte. Also es war, eigentlich haben alle unter dieser Situation gelitten, ja.
Ja, und dir war dann irgendwie klar, dass alles hier, dieser fast Überlebenskampf im Alltag, kann man sagen, als alleinerziehende Mutter, das kann ich einfach nicht mehr, das kann nicht mein Leben sein. So. Und dann hast du überlegt, mit dem kleinen Kind, mit dem Emil, damals glaube ich 2 Jahre jung, ins Abenteuerleben zu starten. Wie kam das damals? Wie hast du diesen Sprung in ein neues Leben geschafft?
Ja, ich war halt einfach irgendwann mal an so einem Punkt angekommen, wo ich dachte, okay, jetzt hier geht's einfach nicht mehr weiter, egal was jetzt passiert. Also wenn ich es jetzt wage und es nicht funktioniert, dann kann ich immer noch zurückkommen. Aber schlimmer als das kann es jetzt nicht mehr gehen, weil ich einfach so wenig Zeit für mich, für Emil, für uns beide hatte und einfach nur noch funktioniert habe. Und irgendwann ging es einfach nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere es. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich halt doch wieder diese Jobs und so weiter machen muss. Ja, und dann habe ich alles gekündigt und bin mit so, ich glaube, 1.500 € oder so losgefahren, ja.
Also alle Ausreden, die man sonst so hat, hast du gesagt, hier Mittelfinger zählt für mich nicht. Ich will auf jeden Fall los. Und ich finde das schon krass, Emil, 2 Jahre jung damals eben noch, ich habe auch ein 2-jähriges Kind zu Hause, die lernen dann ja so langsam sprechen, erste Wörter. Hat er auch gesagt, Mama, ich will dich mehr sehen oder ging es auch von ihm so ein bisschen aus?
Ja, also es gab halt so einen Moment in der Kita, wo er einfach nicht mehr mit zu mir nach Hause wollte und wo er unbedingt mit zu Oma wollte und das hat mir halt wirklich das Herz damals gebrochen. Also ich meine, es gibt's bestimmt immer mal wieder in der Kita, dass die Kinder nicht mitkommen wollen, weil sie gerade so spielen. Aber er war halt immer der Erste, der da war, der Letzte, der abgeholt wurde. Und irgendwie, wenn dann das Kind nicht mal mitkommen will, das war echt als Mama so das Allerschlimmste. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich das jetzt so weitermache, dann verpasse ich halt die ganze Kindheit und kriege irgendwie gar nichts mehr mit.
Ja, und ich glaube, das kennen einige da draußen, die vielleicht auch wenig von ihren Kindern haben, wenig Zeit mit denen verbringen dürfen, wegen des Jobs zum Beispiel. Bei dir kam ja noch erschwerend hinzu, dass du auch noch alleinerziehend bist, ja auch, glaube ich, nach wie vor. Und vielleicht war das auch genau dieser Triggerpunkt, wo du gesagt hast, okay, es ist alles so kompliziert, so krass für mich. Jetzt mache ich einfach genau das, worauf ich Lust habe. Und eure erste Reise ging ja dann durch Deutschland. Immerhin 700 Kilometer, aber wenn man bedenkt, was später noch kam, war das ja so eine Art Testreise, kann man sagen, im Nachhinein, oder?
Genau, also das waren, da habe ich noch die Jobs gehabt, als wir die Reise gemacht haben. Das habe ich in den Schulsommerferien gemacht, weil ich in der Schule gearbeitet habe. Da waren wir so 3 Wochen in Deutschland unterwegs. Und da wollte ich auch einfach nur raus und Ruhe haben, habe auch kein Handy mitgenommen und gar nichts. Also das war, also ich hatte das Handy als Navi mit dabei, aber habe nie WhatsApp oder irgendwas geöffnet, waren einfach echt nur für uns. Und das war so cool gewesen, dass ich das halt einfach nicht mehr aus dem Kopf verloren habe, das ganze weitere Jahr, bis ich halt dann diesen Entschluss gefasst habe, alles zu kündigen. Und dann hatte ich da schon diese Reise immer wieder im Kopf gehabt mit dem Fahrrad und habe mir dann so gesagt, okay, wir machen das einfach nur viel länger und weiter weg. Genau. Und dann habe ich das nächste Ziel, Marokko, mir vorgenommen.
Natürlich. Dann direkt Marokko. Aber gut, du hast es ja auch immer wieder beschrieben, 700 Kilometer durch Deutschland, das ist ja schon so ein erster Stresstest, auch gerade mit Kleinkind, wo du ja dann, glaube ich, auch gemerkt hast, okay, der Kleine mag Radfahren, der findet das cool, hinten so im Fahrradanhänger die Welt zu erkunden und du strampelst vorne weg. Und das gab ja wahrscheinlich dann auch so diese richtig schönen Mama-Sohn-Momente, die man eben sonst im Alltag nicht hat. Irgendwie so, was weiß ich, frühstücken bei Sonnenaufgang oder abends den Sonnenuntergang anschauen oder gemeinsam grillen. Solche Dinge hattet ihr ja dann auf einmal.
Ja, voll. Und als er da so, also als wir die erste Tour gemacht haben in Deutschland, diese 700 Kilometer, da habe ich einfach wirklich gemerkt, wie viel Spaß er daran hat. Er fand es so cool, immer dieses Zelt aufzubauen, in dem Zelt zu schlafen. Und er hat damals noch kaum reden können. Das stimmt, da konnte er echt nur ein paar Wörter. Da ist er gerade erst 2 geworden und hatte noch Windeln angehabt. Aber er hat dann immer hinten gesungen. Und zwar, man hat einfach gemerkt, wie glücklich und zufrieden er ist. Und er fand es einfach mega cool. Und im nächsten Jahr hat er dann schon im Kindergarten jedem erzählt, ja, wir gehen wieder auf Fahrradtour, wir bauen ein Zelt wieder auf und so. Also der konnte sich sogar noch dran erinnern. Und das war mega cool.
Ja, und an der Stelle können wir es ja auch mal betonen. Es ist natürlich wahrscheinlich nicht für alle Zweijährige genau das Richtige, so lange mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Manche mögen es vielleicht auch nicht. Für Emil war es aber offenbar genau das Richtige und für dich ja anscheinend auch. Und wenn wir kurz noch bei diesem Deutschland-Abenteuer bleiben, wie haben dich diese 3 Wochen verändert? Ich kann mir vorstellen, die manchmal vielleicht grimmigen, gestressten Gesichtszüge sind so langsam entspannter geworden. Du hast öfter mal gelächelt, solche Geschichten.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, also das Fahrradfahren, meine Einstellung zum Fahrradfahren hat sich total geändert. Ich habe zwar immer schon viel Sport gemacht und auch Leistungssport, aber eher im Rudern. Und ich habe Fahrradfahren immer gehasst. Und das dann mit dem Fahrrad zu machen, diese Reise, war halt irgendwie so total seltsam für mich, weil ich das Fahrradfahren nicht mochte. Aber irgendwie dachte ich mir so, dass Wandern war keine Option und ich wollte halt draußen in der Natur sein und wirklich nur so für uns beide. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, fahren wir mit dem Fahrrad los. Und auf diesen 3 Wochen habe ich das Fahrradfahren halt total lieben gelernt. Das war einfach mega cool.
Können wir kurz mal an der Stelle über dein Equipment, über die Ausrüstung sprechen? Du hattest, glaube ich, ein normales Fahrrad, ne? Es war kein E-Bike, oder?
Nee, das war so ein Tracking-Bike. Ich hatte auch, wie gesagt, gar keinen Plan vom Fahrradfahren. Ich habe mir dann einfach irgendeins bei eBay Kleinanzeigen geholt, wo Tracking dabei stand.
Ernsthaft?
Wie cool. Ich hatte echt gar keinen Plan gehabt.
Okay, und der Anhänger,
dachte,
was war das?
Das passt schon zum Radreisen.
Ja.
Da habe ich mir auch irgendeinen Anhänger geholt, also so in Ratenzahlung, weil ich halt auch kein Geld hatte.
Ach,
den habe ich noch Jahre später abbezahlt, aber ja. Und dann bin ich halt in den Fahrradladen gegangen und habe mir so eine Fahrradtasche gekauft und irgendein billiges Zelt bei Amazon und das war's. Also dann sind wir losgegangen.
Ja, ich glaube, jetzt im Nachhinein hast du deine Ausstattung so ein bisschen optimiert, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber damals war es eben dieses Aufbrechen, dieses Freiheitsgefühl, was ihr beide, glaube ich, brauchtet. Und hat Emil auch so ein bisschen bei der Reiseplanung mitgeholfen? Hat er gesagt, Mama rechts, Mama links oder Mama geradeaus?
Ja, nee, das eher nicht. Ich habe schon mit Komoot immer geschaut, wohin wir als nächstes fahren. Ah, ja. Er war auf jeden Fall mega zufrieden hinten in diesem Anhänger. Also ja, ist einfach ein Kind, der das total liebt.
Ja, und irgendwann waren ja leider diese 3 Wochen dann wieder vorbei. Du warst noch gefangen in deinen Jobs, hast schon erzählt, du hast die dann recht schnell auch gekündigt. War das dann wieder so ein nach Hause kommen, so ein vielleicht auch Gefühl, okay, ich pack's jetzt nochmal an, das nächste Abenteuer kommt bald, oder war es eher nach Hause kommen und Klarheit im Kopf, das alles so geht nicht weiter, ich will ein noch größeres Abenteuer?
Ja, also in mir drinne wusste ich sofort schon während dieser Tour, dass ich das immer wieder machen möchte, weil es einfach so cool war, diese Art zu reisen. Und keine Ahnung, wenn man so aus dem Sportbereich kommt, dann liebt man es halt auch, so Challenges zu haben, so sportliche Challenges. Und dann da im Allgäu die Berge hochzuschieben, das war einfach, keine Ahnung, es war auf der einen Seite total absurd und die ganzen Rennradfahrer haben alle nur mit dem Kopf geschüttelt und konnten es nicht fassen, dass ich da hochfahre. Aber als wir dann runtergefahren sind, war man einfach so krass glücklich und diese Glücksgefühle und Emil, der hinten jubelt und so, als wir runtergefahren sind, das war so cool, dass ich wusste da schon, ich will das nochmal machen und ich will es auch länger machen. Aber es hat halt fast ein Jahr gedauert, bis ich mich getraut habe, alles zu kündigen und wirklich diesen Schritt zu gehen.
Das heißt, in der Zwischenzeit war wieder der blöde alte Alltag mit viel Kita, ganz viel Oma-Betreuung und du am Hasseln und am Stress haben und irgendwie nicht weiterkommen so richtig emotional?
Ja, exakt. Also genau wieder zurück in alles so wie vorher, wieder den kompletten Stress und wieder keine Zeit für uns und so. Und der Kontrast war halt dann echt so riesig gewesen. Das war dann halt noch trauriger danach, ja.
Okay, du warst also angefixt, der Kleine sowieso. Ihr hattet richtig Bock. Ihr habt wahrscheinlich jeden Tag übers Fahrradfahren gesprochen, über den Anhänger, über die schönen Dinge auf der Deutschlandtour. Und du hast eben schon gesagt, Marokko war dann das nächste Ziel. Das ist ja schon nochmal eine andere Hausnummer, ein anderes Ziel, außerhalb von Europa dann direkt. Wie kam es dazu? Warum gerade Marokko?
Ja, ich wollte halt so ins Warme fahren. Das war erstmal so das Erste, dass ich dachte, wir fahren in den Süden runter. Und dann habe ich irgendwie gedacht, es wäre halt so voll krass, irgendwie auf einen anderen Kontinent zu fahren. Und ich war schon öfter in Marokko gewesen, aber halt ohne Fahrrad. Und ich habe das Land schon immer geliebt und dachte so, das wäre halt mega cool, wenn wir da mit der Fähre dann am Schluss rübergehen und dann echt so in einer anderen Welt einfach sind und so mit dem Fahrrad dahin geschafft haben. Ja.
Wie habt ihr euch auf die Tour vorbereitet? Habt ihr vielleicht vorher mal so ein bisschen im Atlas geschaut und Globus gedreht oder speziell bei der Kleidung auch drauf geachtet, von Schwimmsachen bis, was weiß ich, dicker Pulli, muss ja alles dabei sein. War ja eine andere Vorbereitung als die Deutschlandtour.
Ja, also ich habe ein paar Sachen auf jeden Fall wieder optimiert. Ich habe mir da ein neues Fahrrad geholt. Das war schon mal so eine Sache. Die Fahrradtaschen waren immer noch die gleichen, das Zelt war auch immer noch das gleiche, der Anhänger auch. Und ansonsten habe ich eigentlich nur wegen Marokko mit ein paar Frauen gesprochen, die schon dort mit dem Fahrrad unterwegs waren und habe die so nach Erfahrungen gefragt, wie es so war, als Frau alleine da durchzureisen und so. Aber ansonsten hatte ich keine große Vorbereitung, weil ich mir auch einfach dachte, ich muss es einfach eh auf mich zukommen lassen. Ich wusste gar nicht, wie Emil reagieren würde, weil das wäre ja jetzt auch viel länger. Ich hatte so mit 3-4 Monaten gerechnet. Und ich wusste ja gar nicht, vielleicht sagt er ja nach 3 Wochen, er hat keine Lust mehr. Also deswegen habe ich auch gar nicht so viel geplant, weil ich es sinnlos fand, weil ich dachte, wer weiß, vielleicht kommen wir gar nicht aus Deutschland raus oder so, ja. Also wir haben uns eher treiben lassen.
Okay, du hast ja gerade schon gesagt, Vorbereitung, ein paar Gespräche geführt, auch gerade als alleinreisende Frau mit dem kleinen jungen Mann dabei. Was kam da vorher so für Tipps, vielleicht auch Warnungen, was du beachten solltest auf jeden Fall?
Ja, also ich hatte mit einer gesprochen, die hatte halt viele negative Erfahrungen mit Männern, die halt irgendwie sie ständig angehalten haben und so. Die hat mir halt dann Tipps gegeben, wie man schnell, also dass man halt immer warten muss, bis gar keiner da ist, bis man sich einen Schlafplatz sucht, und hat mir dann auch so gezeigt, wo sie ungefähr geschlafen hat mit dem Zelt. Und sie hat halt auch gesagt, man darf echt gar keine Unterhaltung anfangen, sondern soll einfach weiterfahren. Genau, das ist ein bisschen traurig, aber ich bin schon ganz viel alleine auch als Frau bevor ich ein Kind hatte, gereist und kenne das schon, dass es halt für Frauen meist anders ist, als für Männer zu reisen, ja. Und ich konnte mir halt aber auch vorstellen, dass es mit Kind nochmal anders ist, weil ich die Erfahrung halt auch gemacht habe, dass die Leute halt viel freundlicher und respektvoller Frauen gegenüber treten, wenn ein Kind plötzlich dabei ist, was natürlich auch absurd ist, aber bisher habe ich mit Kind nur positive Erfahrungen als Frau auf Reisen gemacht.
Ich kann mir vorstellen, dieser Moment, wo ihr dann mit Fahrrad und Fahrradanhänger, mit deiner Beineskraft über die Grenze von Deutschland Richtung Süden gefahren seid, Das war wahrscheinlich schon ein besonderer Moment, oder? Wo du dachtest, okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, mit dem Zug zurückzukommen. Jetzt fallen so ein paar Optionen weg. Jetzt muss ich auch mal Englisch sprechen. Jetzt schmeckt das Essen vielleicht ein bisschen anders. Oder wie waren so diese, dieser Grenzgang, diese Grenzerfahrung raus aus Deutschland?
Ja, das war voll krass gewesen, weil das erste Mal für mich war, dass ich mit dem Fahrrad echt über eine Grenze gefahren bin. Also es war völlig absurd, weil damals war für mich halt auch so 1000 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren extrem viel, weil ich halt nie, ich bin nicht mal 30 Kilometer oder so jemals in meiner Freizeit vorher gefahren, bis zu dieser Deutschlandtour halt. Und das war schon so krass für mich, dass wir so viel da gefahren sind. Und jetzt halt noch weiter und noch weiter. Also es war völlig absurd. Und ich konnte das nie fassen, dass wir da mit dem Fahrrad hingekommen sind. Und ich war einfach die ganze Zeit so richtig gehypt und die ganze Zeit nur am Strahlen. Und die Menschen waren halt auch so freundlich zu uns gewesen. Ja. Und haben alle uns immer gegrüßt und alle uns viel Glück gewünscht und so. Und das war einfach echt, man ist die ganze Zeit nur so strahlend durch die Gegend gefahren. Das war mega cool.
Wie war denn eure Route raus aus Deutschland Richtung Süden?
Wir sind in... Jetzt muss ich selber mal überlegen, das ist auch schon wieder so lange her. Wir wollten eigentlich an den Atlantik rüber, also einmal so quer durch Frankreich durch. Mhm. Und dann haben wir aber da die Route nochmal abgeändert und sind dann doch runter nach Lyon und dann weiter runter ans Mittelmeer, weil es da dann echt so krass bergig wurde. Und ich dann da mir so gedacht habe, okay, wir haben ja alle Zeit der Welt und ich kann die Route jederzeit ändern und mich dann so gefragt habe, ob das jetzt wirklich so Sinn und Zweck unserer Reise sein sollte, dass ich mich jetzt hier so die nächsten 3 Wochen über die Berge drüber quäl oder ob wir lieber so weiter Lieder singen wollen und auf Spielplätze gehen wollen und so, weil der ist ja da 2 gewesen, ist dann 3 geworden in Frankreich. Und da war die Reise halt auch noch anders als jetzt heute. Also da musste man viele Pausen machen, ganz viel halt auch so Spielplätze aufsuchen und bei Tieren stehen bleiben und so. Und das war auch mega cool alles. Also er war halt einfach noch klein. Und da war so unsere zusammen, ja, so wie wir gemeinsam interagieren, stand halt so viel mehr im Vordergrund als die Reise. Ob ich da jetzt 100 Berge bezwinge oder nicht, war mir dann halt voll egal und deswegen habe ich die Reise dann auch abgeändert und dann sind wir doch ans Mittelmeer gefahren und sind dann da die ganze Zeit weiter runter nach Spanien und so weiter, ja.
Da stelle ich mir traumhaft vor, also gerade wenn das Wetter stimmt und wenn so eine leichte Brise dann vielleicht noch rüberweht, dann hast du noch den Fahrtwind dabei und trotzdem heißt ja auch gut aufpassen auf den Kleinen, wahrscheinlich Helm tragen ist ja wichtig, dann eincremen, solche Dinge, wenn die Sonne doch ein bisschen doller strahlt. Wie habt ihr solche Dinge geregelt? Du musstest ja ganz viel auch für den Emil im Kopf behalten, ne? Dass er sich keinen Sonnenbrand holt, dass er genug trinkt, solche Dinge.
Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie, ich glaube, man hat das ja so als Elternteil sowieso so in sich drin und man denkt immer viel mehr an die Kinder als an sich selbst. Also ich glaube, ich vergesse eher auf mich selbst Acht zu geben als auf ihn. Also das ist irgendwie so, sobald ich sehe, da kommt eine Wolke, denke ich schon so, okay, ich hole schon mal die Regensachen für ihn raus oder so nach dem Motto. Also das war irgendwie so selbstlaufend irgendwie alles.
Okay, und ihr hattet ja noch Windeln dabei, nehme ich an. Oder hast du ihn unterwegs dann an die Toilette gewöhnt? Wie lief das?
Nee, das hatte er dann da nicht mehr. Also mit 2 hat er dann schon keine Windeln mehr getragen. Also das hatte er auf der ersten Reise, weil er da gerade erst 2 geworden ist. Aber so kurz nach der ersten Reise hatte er die dann nicht mehr. Und dann war das auf der Reise dann schon mal einen Platz, den wir mehr für was anderes hatten.
Ich wollte gerade sagen, ist ja als Eltern immer sehr praktisch, wenn man umplanen kann so ein bisschen. Was kam dann stattdessen ins Gepäck? Ein bisschen Spielzeug oder wie habt ihr den Platz gefüllt?
Wahrscheinlich, nee, aber ja. Spielzeug haben wir echt immer nur so 2 Gegenstände dabei. Aber irgendwie wird es immer voll. Also ich habe jedes Jahr habe ich so viele Sachen wieder weggelassen und trotzdem war es immer irgendwie ungefähr das gleiche Gewicht. Also ich kann gar nicht genau sagen, was dann anstattdessen immer dazukommt, aber es ist jedes Das war irgendwie alles voll gewesen, bis zum letzten Winkel ist alles vollgepackt.
Klar, kenne ich auch von Fahrten in Urlaub oder so. Ihr seid dann immer weiter Richtung Spanien, es wurde immer wärmer, immer schöner. Trotzdem parallel hast du, glaube ich, auch ein bisschen für Social Media immer so aufgezeichnet, wahrscheinlich auch hier und da mal ein paar Notizen gemacht. Wie hast du parallel vielleicht auch Erinnerungen niedergeschrieben oder für dich behalten, um vielleicht später auch darüber berichten zu können, wie heute in diesem Podcast?
Ja, also währenddessen habe ich meinen Kanal auf Instagram erstmal auf öffentlich gestellt. Das habe ich aber auch erst später. Sonst habe ich das eher nur für Freunde gemacht. Aber dann habe ich es auf öffentlich gestellt in der Hoffnung, dass sich irgendwie andere Fahrradreisende irgendwie melden und mir helfen bei der Route oder so, was auch tatsächlich passiert ist. Also so aus Spanien haben sich da einige gemeldet und mir Tipps gegeben. Das war super cool. Und ich wusste schon, dass ich irgendwie gerne ein Buch darüber schreiben möchte und habe mir dann ganz oft so Videos gemacht und in den Videos einfach so aufgenommen, was ich gerade sehe, was ich fühle. Also immer in so ganz intensiven Momenten, wo aber nicht viel passiert ist. Also so Sachen, die man vielleicht später vergessen würde, wie wenn man durchs Feld fährt und da gerade die Libellen und Schmetterlinge um einen herum fliegen und die Sonne voll heiß auf der Haut ist und es aber so voll schön ist, weil so ein leichter Wind weht und so und man total glücklich ist, hier zu sein und Emil hinten singt oder so. Das habe ich halt dann alles aufgenommen, wie ich mich gerade fühle, was ich gerade denke, wie sich das anfühlt, um es später nochmal beschreiben zu können, ja.
Habt ihr es denn eigentlich bis Marokko geschafft?
Nee, wegen der Pandemie war dann die Grenze leider zu. Die hat kurz vorher zugemacht, bevor wir ganz im Süden ankamen. Aber es war dann auch nicht schlimm, weil irgendwie habe ich auf dieser Reise dann auch einfach so gemerkt, dass es halt auch einfach überhaupt nicht aufs Ziel ankommt und dass man da ankommt, sondern halt wirklich, so wie man das immer so schön sagt, der Weg das Ziel ist. Weil das stimmt ja auch wirklich, weil wenn man da gewesen wäre in Marokko, wäre die Reise vorbei gewesen und wir wären zurückgeflogen oder keine Ahnung, wieder über die Fähre zurück und den Zug genommen. Aber ja, so war es halt nicht, dass wir nach Marokko kamen, war aber auch überhaupt gar nicht schlimm. Wir haben ja schon die Reise erlebt sozusagen.
Ich glaube, ihr habt euch auch unterwegs sehr verändert, wahrscheinlich sehr aneinander gewöhnt. Ihr seid richtig zum Team geworden, zum Mama-Sohn-Team, kann ich mir vorstellen. Und ich glaube auch, die Einstellung hat sich recht schnell verändert, von diesem stressigen Alltag hin zum alles wird gut denken, zum vielleicht auch Entschleunigung im Alltag genießen. Vielleicht hattet ihr sogar auch weniger Streit zum Beispiel als in der Alltagshektik, wenn es morgens darum geht, Schuhe an, ab zum Kindergarten, der ganze Stress. Sowas hattet ihr ja alles nicht mehr. Wie habt ihr euch so mit der Zeit verändert, auch im Zusammenspiel?
Ja, voll. Also genau das, so wie du es sagst, war es genauso gewesen. Also ich hatte irgendwann mal diesen Moment, wo ich mich einfach nicht mehr dran erinnern konnte, wann Emil zuletzt geweint hat oder mal gequengelt hat oder irgendwie so. Mhm. Und das halt für so ein Kind, das gerade 3 geworden ist, man kennt dieses Alter, da diskutieren die so oft und wollen einfach ihre Meinung durchbringen. Und ich hatte das so oft vom Kindergarten, dass wir über irgendein T-Shirt oder die Socken oder so irgendwie so ewig diskutiert haben und es war dann irgendwie alles egal und ja, plötzlich war alles die ganze Zeit so Friede, Freude, Eierkuchen. Alle waren so voll zufrieden die ganze Zeit und nur am Lachen und alles war so super cool. Also es war mega schön gewesen, ja.
Und trotzdem dieses Warum ist das so, Mama, warum, hattest du bestimmt auch unterwegs.
Ja, also Fragen zu der Umgebung, die kamen natürlich, ja, auf jeden Fall ständig. Aber der hat auch so viel erzählt und es war so cool, weil er irgendwie, ich hatte dann so richtig das Gefühl, jetzt habe ich endlich die Zeit zuzuhören, ich habe endlich die Zeit, alle Fragen zu beantworten, ich habe die Zeit, noch 40 Mal auf der Rutsche mitzurutschen und dass irgendwie daheim kein Haushalt wartet oder so. Ja. Also es war nie so dieses, ja, wir müssen jetzt los oder so, sondern es war immer so, ja, wir sind jetzt hier und mal schauen, wie lange wir noch hier sind.
Okay, und er ist immer noch ein Kleinkind, nur so als Erinnerung. Das heißt ja, zwischendurch war er vielleicht auch mal krank oder es gab ja auch mal schlimme oder schlechte Phasen, oder nicht?
Also bei ihm jetzt nicht. Ich habe mir halt auf der Reise einen Bänderriss geholt. Ich hatte 2 Bänder gerissen, weil ich irgendwie am Strand auf so einem Stein ausgerutscht bin. Aber ja, das war dann eine Herausforderung für uns beide. Und da musste er plötzlich mit seinen 3 Jahren voll helfen. Und musste halt, wir sind dann auf so einen Campingplatz gegangen und musste dann das Wasser holen oder so, weil ich einfach nicht laufen konnte. Und das hat er voll gut gemacht und hat sich total gefreut, helfen zu können. Und es war so schön, irgendwie mit anzusehen. Also da sind wir auf jeden Fall auch nochmal voll zusammengewachsen, weil ich einfach nicht so richtig funktionieren konnte und auch ein bisschen Sorge hatte, wie wird er jetzt damit umgehen? Ich kann mich nicht so kümmern wie sonst. Aber es hat er voll cool alles gemacht. Er ist dann selber so in so eine Rolle geschlüpft von einem großen Kind und fand es mega cool, alles irgendwie selber so machen zu können und zu müssen irgendwie auch.
Ja, glaube ich. Ja, Kinder mögen das ja eh irgendwie komischerweise schon sehr früh Verantwortung zu übernehmen und zu helfen. Ja. Wie ist das so mit Freundschaften unterwegs? Also klar, du hast schon gesagt, ein bisschen aufpassen mit Gesprächen, gerade ja, vielleicht in Situationen, wo man sich nicht ganz so wohl fühlt, aber trotzdem gerade tagsüber, wenn es hell ist, wenn es sonnig ist, ihr seid ja bestimmt auch ins Gespräch gekommen, auch mit anderen Familien oder über Social Media habt ihr Kontakte geknüpft. Sind vielleicht auch so Freundschaften unterwegs entstanden?
Ja, gerade da, als ich den Bänderriss hatte, waren wir halt fast 4 Wochen auf einem Campingplatz gewesen, weil ich halt die ganze Zeit mit Krücken rumgelaufen bin und nicht weiterfahren konnte erstmal. Und da hatten wir eine andere Alleinerziehende getroffen, die auch ein Kind hatte, das war 1,5 Jahre älter, und die zwei haben sich direkt vom ersten Tag an verstanden und ich mich mit der Mutter genauso, und letztendlich waren wir so krass froh und dankbar, dass ich diesen Bänderriss hatte. Ich hätte zwar auch gerne anders gehabt, dass ich ansonsten irgendwie die so kennengelernt hätte und freiwillig geblieben wäre, aber wahrscheinlich hätte ich das halt nicht gemacht, sondern wäre weitergefahren. Und deswegen waren wir irgendwie alle dankbar, dass ich diesen Bänderriss hatte und wir uns auf diese Weise kennengelernt haben, und mit denen haben wir jetzt heute noch Kontakt. Also wir sind ja jetzt wieder gerade auf einer Reise losgefahren und da sind wir als allererstes zu denen wieder, um die zu besuchen, ja. Also es gibt auch Freundschaften, die einfach ewig lange dann halten, ja.
Richtig schön. Ja, und heutzutage, man kann so einfach in Kontakt bleiben, einfach über Instagram ein bisschen schreiben, gucken, was so geht bei den anderen jeweils. Und trotzdem, irgendwann war ja auch diese Reise zu Ende. Bis Spanien hattet ihr es geschafft und dann ging es wieder zurück. Wie seid ihr zurückgekommen? Ja, nicht mit dem Fahrrad, oder?
Nee, mit dem Zug dann. Aber es war mega anstrengend, weil man die Fahrräder in manche Züge nicht mit reinnehmen durfte. Und dann konnte ich nur mit Regios fahren. Und es hat fast eine Woche gedauert, Boah. Bis wir wieder zurückkamen.
Junge.
Aber es war auch cool, weil irgendwie dachte ich mir dann so, ich sehe halt so, an ganz vielen Strecken bin ich so wirklich mit dem Fahrrad entlang gefahren. Ich habe so die Gleise wiedererkannt und so, weil die vielen Fahrradstrecken gehen halt so an den Gleisen meistens entlang. Und dann war das voll cool, dass man die ganze Zeit so rausgucken konnte und sagen konnte, hey, da waren wir. Und auch Emil hat es manchmal wiedererkannt und hat dann so gesagt, Mama, da waren wir und so. Und er war halt auch so voll stolz, dass wir diese ganze Strecke, wofür man eine Woche mit dem Zug braucht, alles mit dem Fahrrad zusammengefahren sind. Das war voll cool.
Ja, glaube ich. Er war so ein richtig stolzer kleiner Beifahrer. Wahrscheinlich hat er selbst voll. Schon vom Radfahren geträumt in dem Moment, und das soll ja gleich noch kommen in der Geschichte. Also es geht ja noch weiter für euch. Trotzdem erstmal die Rückkehr. Irgendwann war es halt wieder Deutschland. Es war, glaube ich, auch noch Corona nach wie vor. Keine gute Stimmung im Land. Wie seid ihr da stimmungstechnisch mit umgegangen? Weil das Abenteuer war dann erstmal vorbei.
Ja, voll. Und ich dachte auch damals, dass es das jetzt war. Also ich habe erstmal nicht gedacht, dass ich nochmal so eine Fahrradtour machen würde. Und vor allem nicht so eine große. Aber ja, ich habe dann angefangen, das Buch zu schreiben. Und Emil ist wieder in den Kindergarten gegangen. Und ich war schon mal glücklich, dass ich jetzt nicht mehr diese 1000 Jobs habe, sondern irgendwie mir selbst die Zeit einteilen kann. Emil ist nur noch bis 2 in die Kita gegangen. Und das fand ich auch schon mal cool, dass wir mehr Zeit zusammen haben. Und dann irgendwann nach ein paar Monaten dachte ich so, nee, ich muss nochmal los, das war so cool gewesen. Und irgendwie ist es halt trotzdem auch nicht das Gleiche gewesen, daheim Fahrrad zu fahren. Und dann haben wir halt nochmal eine Tour geplant. Und dann habe ich mir gedacht, wir sind jetzt in den Süden, dann fahren wir jetzt so rüber in den Osten, in die Balkanländer, und sind dann nach Istanbul gefahren mit dem Fahrrad, ja. Und da durfte dann Emil auch selber mitfahren.
Das finde ich auch so spannend, das Abenteuer. Kurz noch eine Verständnisfrage. Hattest du denn dann deine Doktorarbeit fertig und wie hast du dein Geld verdient zwischendurch, oder hast du irgendwann gesagt, brauche ich alles nicht mehr, ich kriege meinen Alltag anders hin?
Also die Doktorarbeit will ich noch zu Ende schreiben, ich habe auch zwischendurch immer mal wieder was geschrieben, aber ich habe nicht mehr so intensiv daran gearbeitet wie damals, also das ist jetzt echt so gerade nicht die Priorität gewesen, solange Emil so klein war oder klein ist. Und ich habe dann, als wir zurückkamen, habe ich durch eine Freundin, die hat so eine GoFundMe-Seite erstellt und hat so gesagt, hey, lass mal die Yassi unterstützen, dass sie jetzt irgendwie für die nächsten 1 Monate oder 1,5 Monate Zeit hat, ihr Buch zu schreiben und an Verlage ranzugehen und diese Zeit nicht wieder mit 3 Jobs füllen muss. Und dann hatte ich irgendwie so 1.500 Euro oder so zusammengespendet bekommen, und davon habe ich dann die nächsten 1,5 Monate gelebt und habe dann halt die ganzen Verlage halt irgendwie bombardiert und bin halt auch mehr mit der Geschichte so raus in die Öffentlichkeit und habe auch auf Instagram mehr geteilt und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich einen Verlag gefunden und dann hatte ich da halt dann den Vorschuss und wusste, okay, die nächsten Monate kann ich weiter überleben. Und dann habe ich halt auf Instagram auch irgendwie immer mehr Reichweite bekommen und habe dann gedacht, ich probiere es einfach jetzt irgendwie mit Instagram, mit Vorträgen über die Reisen, mit dem Buch, irgendwie so über die Runden zu kommen. Und das war schwer, aber es ging. Also Ja.
Ja, Riesenrespekt habe ich davor. Einerseits Minimalismus, ne? Du musstest dich ja schon einschränken, weil nicht so viel Geld dann da war. Auf der anderen Seite diese riesige Motivation und dieser Antrieb, diese Erinnerung wahrscheinlich an das Abenteuer, was schon da war, das wiederholen zu können, das hat dich wahrscheinlich dann soweit auch gebracht, dass es geklappt hat. Und Istanbul ist ja jetzt auch nochmal eine andere Nummer, würde ich sagen. Und vor allem, der kleine Emil konnte mittlerweile selbst Rad fahren. Was hat das in der Planung verändert? Wie seid ihr an das Abenteuer rangegangen?
Ja, ich wusste nicht, wie ich das so richtig kombinieren soll mit dem Fahrrad von ihm und dem Anhänger, weil ich halt dachte, okay, er konnte auch schon bei der letzten Fahrradtour Rad fahren, aber da war er einfach mir noch zu klein dafür. Also da konnte er halt noch nicht so lange Strecken fahren. Und dass ich wusste, er kann 5 Kilometer fahren, das haben wir einmal getestet. Und er fand es mega cool, aber ich habe dann nicht gewusst, wie ich das Fahrrad halt auf den Hänger bringe. Und dann habe ich es aber irgendwie mit dem Skateboard gemeinsam geschafft, das da irgendwie festzukriegen. Und dann war das für mich einfach so klar, dass wir das jetzt so machen. Und dann habe ich mir da auch ein Gravelbike dann zugelegt und hatte nicht mehr mein Trekkingbike und habe mir dann auch ordentliche Satteltaschen mal geholt, die wasserdicht sind und nicht so wie die alten. Also wir waren dann schon ganz anders plötzlich unterwegs gewesen als bei den anderen Reisen und waren auch viel schneller von, also wie wir gefahren sind und viel mehr Kilometer und so weiter. Also es war dann auch einfach schon eine ganz andere Tour irgendwie.
Ja, und Emil wusste ja auch schon, was ihn erwartet. Er hat ja genau aufgepasst, damals noch aus dem Kinderwagen hinten oder aus dem Anhänger raus, hat er genau zugeschaut und jetzt durfte er selbst mit trampeln und treten und euch vorwärts bringen. Wie war da so die Strecke dann? Weil ich glaube, ihr musstet wahrscheinlich ein bisschen langsamer fahren und ihr hattet ja auch noch ein Kamerateam dabei, oder? Also es war schon ein bisschen anderes Reisen dieses Mal.
Ja, die waren, also das Kamerateam war manchmal mit dabei, am Anfang so einmal pro Woche und dann irgendwann in der Mitte nochmal eine Woche am Stück und am Ende nochmal eine Woche am Stück. Aber wir waren ansonsten halt auch super viel alleine gewesen. Durch manche Länder sind wir komplett alleine durch. Wir waren insgesamt, glaube ich, so über 3 Monate unterwegs gewesen. Und die Tage, wenn das Kamerateam dabei war, waren mega anstrengend, weil man halt ständig hin und her fahren musste. Aber ansonsten war die Tour so wie vorher auch, also weil die ja auch nicht jeden Tag da waren. Und Emil ist dann selber immer wieder gefahren, er wollte dann auch immer mehr selber fahren, das war halt für mich dann voll ungewohnt, weil ich dann so die ganze Zeit im Leerlauf gefühlt war, das war dann auch irgendwie anstrengend, wenn man dann eh schon so fast, keine Ahnung, 50, 60, 70 Kilometer fährt und dann noch so 10 davon im Leerlauf, war das schon anstrengend, aber keine Ahnung, er hatte so eine Freude daran gehabt, das war so schön, ihm dabei zuzuschauen und er ist an einem Tag, ist er 30 Kilometer gefahren und der wäre noch weiter gefahren, wenn es noch weiter gegangen wäre, also das war einfach so mega krass, ich konnte es überhaupt nicht fassen, ich wusste gar nicht, ich habe dann auch erstmal so gegoogelt, ob Kinder so viel Fahrrad fahren dürfen, ob das gut ist für die, weil ich so dachte, ey, 30 Kilometer, das hat ja auch voll lange gedauert und ich dachte mir jetzt so, ist das okay, aber ja, er fand es mega cool und ich dachte mir so, okay, dann brauche ich auch nicht weiter googeln, weil es wird schon in Ordnung sein, solange er es cool findet.
Ja, und ganz ehrlich, man sieht es ihm auch an. Ich hab die Doku gesehen, es sind, glaube ich, 3 Teile. Das Abenteuer unseres Lebens heißt es, gibt's in der ARD-Mediathek. Also absolute Empfehlung, da mal reinzuschauen. Man sieht euch einerseits die Anstrengung dir vor allem an, bei manchen Hügeln, und das waren einige Hügel, aber immer auch, wie ihr euch gegenseitig motiviert und wie der Kleine einfach richtig Spaß hat an diesem Abenteuer und ihr ein ganz tolles Team seid. Wie war die Route dieses Mal? Wie habt ihr es bis nach Istanbul tatsächlich geschafft?
Wir sind immer der Donau gefolgt. Also eigentlich wollten wir auch woanders hin. Wir wollten in Bulgarien, Rumänien, da so die Grenze dann weiter am Schluss bis zum Schwarzen Meer. Aber wir sind dann doch abgedreht und durch Bulgarien durch Richtung Türkei dann am Ende und doch Richtung Istanbul. Also wir haben halt einfach mal das Ziel geändert dann am Schluss. Aber ansonsten sind wir immer der Donau entlang, also durch Deutschland, Österreich, dann Ungarn, Serbien und dann Bulgarien und dann Türkei. Slowakei war auch nochmal da.
Das klingt alles so, so entspannt, wie du es aufzählst. Aber hey, das sind tausende Kilometer, die ihr da absolviert habt. Und ihr habt auch unterwegs immer gezeltet und also das war ja ein Abenteuer fast ohne Ende. Wie waren die Tage so?
Ja, voll.
Jetzt im Nachhinein klingt das so easy, ja, das, aber war es ja nicht immer.
Nee, das war nicht immer easy. Vor allem, also da war so die größte Herausforderung die wilden Hunde gewesen. Das hatten wir halt vorher nicht. Also im Gegensatz zu dieser Tour war halt so die Tour im Jahr davor einfach so eine Wohlfühlfahrt und das war jetzt halt schon so eine Nummer krasser irgendwie auf jeden Fall. Das hat man direkt gemerkt. Die Länder sind halt ganz anders irgendwie nochmal als der Süden gewesen und das war irgendwie uns auch beiden halt noch so fremd, aber irgendwie halt auch so abenteuerlich und voll spannend alles. Und die Leute konnten auch nicht so gut Englisch meistens. Und man hat sich dann auch ganz viel so übers Handy unterhalten. Und es war aber so eine krasse Gastfreundschaft mal wieder gewesen, dass es einfach, keine Ahnung, so krass viel Spaß gemacht hat. Also uns wurde überall immer geholfen und alle Leute kamen immer auf uns zugerannt. Und wir haben so viel Essen und Trinken bekommen überall und wurden ständig eingeladen. Also es war einfach unfassbar gewesen, ja.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, gerade in der Türkei, in Istanbul, als ihr da angekommen seid, ihr habt gestrahlt, das überträgt sich ja auch auf die Menschen, die ja sowieso sehr gastfreundlich sind. Und die haben euch ja überschüttet mit Obst, mit frischen Getränken und wollten wahrscheinlich alle eure Geschichte hören, kann ich mir vorstellen. Wie war das für euch so, als ihr angekommen seid? Habt ihr euch da erstmal in den Arm genommen und geweint vor Freude oder wie habt ihr das in Erinnerung, wenn ihr heute drüber sprecht?
Ja, also ich hatte auf jeden Fall Tränen in den Augen. Das war einfach nur, also der letzte Tag war sowieso so verrückt gewesen, weil Istanbul war einfach so voll. Und die letzte Woche war halt so die härteste dieser Reise gewesen, weil einfach immer mehr Verkehr kam. Und es war einfach so, wir haben immer abends gesagt, so der pure Wahnsinn. Also es war einfach so lustig irgendwie, dass man sich ständig totlachen musste, weil einfach die Leute einfach so krass alle auf einen Zug haben und dann in Verbindung mit diesem krassen Verkehr und dann immer wieder diese Hunde und so weiter. Es war immer so eine, keine Ahnung, es ist einfach so viel passiert ständig. Und dann plötzlich steht man dann in Istanbul so vor seinem Ziel, und ja, das war einfach nur verrückt gewesen. Wir waren dann da bei der Hagia Sophia gewesen und das habe ich mir so als Ziel quasi vorgenommen gehabt. Und dann standen wir da und hören halt so diese Gebetsgesänge da abends. Und es war schon Abend gewesen, weil wir so lange gebraucht haben für die letzten 30 Kilometer, weil einfach Istanbul so voll ist. Und wir mit unserem riesen Anhänger und dem ganzen Kram, es war einfach, alle haben geguckt und sich so gewundert, was machen die hier? Aber es war einfach, es war so krass gewesen, dass wir es echt dahin geschafft haben, weil eigentlich habe ich die ganze Zeit gesagt, also auf dieser Reise, glaube ich, schaffen wir es wirklich nicht zum Ziel. Ich habe immer so gesagt, ja, wenn wir es ins nächste Land schaffen, ins nächste Land, ja, dann ist cool. Aber irgendwie habe ich nicht damit gerechnet, dass wir es echt dahin schaffen. Aber ja, wenn man es dann echt schafft, das ist einfach, zwar einfach nur verrückt, ja.
Ja, und was man vielleicht so gar nicht im Kopf hat, aber es ist ja auch gerade rund um Istanbul, auch in der Türkei, sehr bergig, auch auf dem Weg dahin. Also du musstest ja auch ganz schön Muskelkraft anwenden und es ist viel Schweiß geflossen bei euch. Wie seid ihr mit diesen sehr anstrengenden Momenten umgegangen? Habt ihr euch denn gegenseitig motiviert oder darüber gesprochen, was gleich kommen wird an schönen Momenten? Wie seid ihr mit solchen Situationen umgegangen?
Ja, also das wurde immer bergiger. Mir war es auch nicht so bewusst vorher gewesen, war vielleicht auch besser so. Aber es waren ständig so kleine Hügel gewesen, dass man, vorher kannte ich es immer so, dass man wusste, okay, heute kommt ein krasser Berg, dann ist die nächsten Tage wieder besser so. Aber da war einfach, jeder Tag hatte so, keine Ahnung, 40 Hügel, habe ich immer gesagt. Also ich habe es immer nur noch die Hügel genannt und man hatte immer das Gefühl, man fährt hoch in den Himmel. Das fand Emil immer ganz cool, weil er immer gesagt hat, wir fahren hoch in den Himmel. Aber es war einfach nur verrückt gewesen. Und Emil hat mich dann immer von hinten angefeuert, vom Anhänger aus. War so, Mama, du schaffst das. Das war einfach so voll süß. Ja. Und ich bin vorne echt gestorben. Es war so verrückt. Ja. Und der Kameramann hat immer nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, was warst du da? Ihr seid beide einfach nur komplett verrückt. Und es war, voll auf ging es halt ganz runter zum Meer und dann wieder ganz hoch und so steile Straßen, wo ich echt gesagt habe, ey, ich schaffe das niemals da hoch, also auch nicht geschoben, das geht nicht. Unser ganzer Kram wiegt so 80 Kilo, ich kann es doch nicht da hochschieben. Und das war echt, also das war zum Teil komplett wahnsinnig gewesen. Also ja, Emil hat dann immer gesagt, er holt uns die Kraft und ist dann irgendwo hingegangen und hat sich dann da die Kraft am Baum oder so geholt, hat dann da die Hände draufgelegt und hat gesagt, jetzt hat er wieder Kraft für uns und ist dann zurück zum Fahrrad gekommen und hat mitgeschoben und hat sich total gefreut, da irgendwie mitzumachen. Aber es ist halt auch immer so, dass das so die Herausforderung, dass man halt neben dieser ganzen Reizüberflutung von Verkehr, von tausenden Menschen, die ständig zu einem kommen, von den Hunden, die einen irgendwie hinterherrennen und knurren und bellen und so, und dass man da irgendwie halt die Geduld bewahrt, wenn irgendwie das Kind halt von hinten ruft und irgendwas möchte oder so, dass man da halt echt irgendwie drauf eingeht und immer geduldig bleibt, und weil es ist halt so das A und O, dass Emil irgendwie Spaß daran hat und dass man das halt so nie aus den Augen verliert, dass das Kind halt irgendwie bespaßt ist. Und wenn es dann halt ständig 100 Hügel hochgeht und man komplett am Ende seiner Kräfte ist, dann ist es halt, das glaube ich, so das Herausforderndste, dass man da halt immer noch ruhig ist und auch auf dem Hügel stehen bleibt und sagt, okay, entweder ich bleibe jetzt hier stehen oder ich habe halt ein richtig schlecht gelauntes Kind, das nicht aussteigen will und laufen will. Und ja, da musste ich ganz oft so geduldig sein und irgendwie sagen, hey Emil, guck mal, wenn wir das gemeinsam machen, gib mir doch deine Kraft, dann schaffen wir es gemeinsam hier hoch, dann kannst du mithelfen. Weil manchmal hat er auch gesagt, nö, kein Bock, aber irgendwie haben wir das immer ganz schnell geregelt, dass er dann doch voll Bock hatte. Aber ja, das geht halt echt nur mit viel Geduld und Empathie.
Schön, dass du es nochmal betonst, weil viele Abenteurerinnen und Abenteurer sind ja irgendwann in so einem Tunnel drin mental, ne? Und dann merkt man rechts und links gar nicht mehr, was passiert. Du musstest aber mindestens mal merken, was rechts und links oder hinter dir passiert, weil der voll, ja. Emil war ja auch noch dabei. Das macht es vielleicht nochmal umso beeindruckender, finde ich, was ihr da gemeinsam erlebt habt. Und auch so ein bisschen mit Blick auf die Zeit, es gab ja noch ein Abenteuer, über das wir vielleicht auch noch kurz sprechen können. Ja. Nordkap 2023 ist noch gar nicht so lange her. Nochmal eine Challenge ja. Richtung Norden. Fehlt ja noch, klar, logisch. Deswegen wahrscheinlich Nordkap.
Genau.
Und da ist der Kleine jetzt mittlerweile, glaube ich, schon 5, oder?
Ja, er ist 4 und ist dann 5 geworden.
Unterwegs,
ja.
Okay. Hat er dann schon Mitspracherecht bekommen und hat gesagt, Mama, diese Route sieht gut für mich aus oder... Da lieber nicht lang?
Ja, also wir haben komplett alles zusammen geplant. Ich habe ihn auch voll bei der Planung dann mit einbezogen und habe gesagt, guck mal, da wäre das, da hätten wir so und so viel Berge, da wäre ein Platz, wo ich denke, wo wir wild zelten könnten, da ist dies und da ist das und dann konnte er mitentscheiden. Also das, die Reise, da war ja wirklich schon so wie ein anderer Mensch schon. Klar, mit 4 ist man halt einfach anders als mit 3 und mit 5 anders als mit 4. Ist normal. Aber er war dann einfach schon so richtig reiseerprobt und Fahrradreise erprobt. Und er ist dann halt auch da nicht mehr im Anhänger mitgefahren, sondern saß die ganze Zeit auf seinem Fahrrad. Und das Fahrrad war an meinem festgemacht und er ist durchgängig die ganze Zeit mitgefahren. Also er hat nie nicht getreten. Und das war echt krass, weil wir hatten zum Teil dann halt auch Strecken von so 120 Kilometern oder so. Also auf der Tour sind wir ganz oft auch mit anderen Fahrradfahrern zusammengefahren. Wir waren genauso schnell wie alle gewesen, weil wir halt zu zweit gefahren sind. Also das war was ganz anderes als die Reisen davor, aber es war viel, 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 viel anspruchsvoller. Also auch nochmal als die Istanbul-Reise. Einfach weil es so krass bergig war, weil wir durch Norwegen durchgefahren sind. Und es gab keinen Tag ohne Berge. Und der Wind und das Wetter halt einfach echt, also da brechen so Naturgewalten auf einen ein. Aber es war mega die Erfahrung, also für uns beide. Und Emil ist so krass über sich hinausgewachsen. Es war faszinierend zuzuschauen. Und er erzählt heute noch, wenn irgendwie Kinder blöd zu ihm sind oder so auf dem Spielplatz, dann sagt er immer so, ich bin ans Nordkap gefahren, du nicht. Das finde ich immer ziemlich cool.
Und
die Leute wissen
so,
nie,
was?
Von was er überhaupt redet. Ja, voll. So, was für ein Nordkap.
Richtig gut.
Aber er ist
gut.
So stolz drauf.
Ja, 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 ja. Ach, hat denn zwischendurch auch mal der Kindergarten angerufen und gefragt, ob alles gut ist? Oder also ihr wart ja in Kontakt weiter mit der Heimat, da kamen doch bestimmt mal Fragen, ey, ist alles gut, braucht ihr Hilfe, braucht ihr irgendwas? Weil gerade Richtung Nordkap, das ist ja gefühlt die wildeste Natur, die man sich da vorstellen kann.
Ja, voll. Also Emil ist immer zwischen den Reisen weiterhin in den Kindergarten gegangen und wir haben auch dann immer wieder zu Hause in unserer Wohnung gewohnt, aber vorm Nordkap habe ich dann ihn aus dem Kindergarten komplett rausgenommen, weil ich wusste, die Tour ist jetzt länger und ich hatte schon Pläne für danach, dass wir dann eine riesige Tour danach machen, auf der wir jetzt gerade sind und deswegen wusste ich, werde ihn erstmal aus dem Kindergarten rausnehmen und wenn wir wiederkommen, dann kündige ich auch die Wohnung und das haben wir dann jetzt auch gemacht. Also das war dann schon was ganz anderes, aber wir haben wieder so viele Leute unterwegs kennengelernt. Unser Zelt ist irgendwann kaputt gegangen und dann mussten wir 2 Wochen bei Leuten zu Hause schlafen, die auch Kinder hatten, mit denen wir auch noch heute Kontakt haben. Also der hat sowohl die Freunde von zu Hause, vom Kindergarten, mit denen wir weiterhin Kontakt haben, als halt auch von unterwegs, von überall so viele Freunde immer. Ja.
Das ist alles so schön, wenn du drüber sprichst und man kann es genauso mitfühlen, gerade wenn man selbst auch Kinder hat, also mir geht es zumindest so. Und trotzdem, wenn wir hören, 5 Jahre alt, das heißt ja, Emil wird leider, oder zum Glück, je nachdem, wie man sieht, aber bald dann eingeschult. Daran wollt ihr wahrscheinlich noch gar nicht denken, oder wie geht's euch damit?
Ja, also ich will auf jeden Fall, dass er in die Schule geht, weil ich das auch immer gefragt werde, ob ich das überhaupt möchte, aber ja, möchte ich. Ich weiß ja aber noch wirklich gar nicht, wo. Also jetzt haben wir halt keine Wohnung mehr und wir sind jetzt auf dem Weg nach Australien und wollen dann dort eine Fahrradtour machen und fahren halt jetzt mit Bus und Zug nach Australien. Und ich denke mal, dass wir jetzt so 1,5 Jahre unterwegs sein werden, halt bis er nächstes Jahr dann in die Schule kommt, dann so im August, September. Und dann ist halt die Frage, wo wir wohnen. Also das werde ich mir unterwegs dann irgendwann mal überlegen müssen. Aber jetzt aktuell noch keine Ahnung. Und ich glaube, wenn wir diese riesige Tour jetzt gemacht haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass man danach auch irgendwie so das Bedürfnis hat, wieder nach einer Heimat irgendwie wieder irgendwo anzukommen. Und wenn man dann, keine Ahnung, vielleicht wohnen wir ja auch in irgendeinem warmen Land, dann danach kann ja sein, und da sind die Sommerferien auch fast 3 Monate, da kann man ja auch wunderbar wieder Touren machen.
Vielleicht am Ende noch so ein paar Tipps von dir. Bikepacking mit Kindern, das machen ja viele, wenn dann natürlich auch eher für kleinere Touren. Was sind denn so deine Profi-Tipps mittlerweile? Was sollte man an Ausrüstung dabei haben? Worauf beim Equipment achten? Ich habe schon rausgehört, vielleicht nicht das Billigste nehmen, sondern sich möglicherweise eher auch gut beraten lassen, oder? Gerade wenn die Kinder dabei sind, sollte man da ja nicht sparen.
Ja, also so an Regenkleidung und regenwasserdichten Sachen sollte man auf jeden Fall nicht sparen. Also wenn die Taschen nicht wasserdicht sind, ist es schon mal maximal bescheuert. Und ein gutes Fahrrad ist natürlich auch optimal. Aber ich muss auch sagen, es tut's halt auch für eine erste Tour, wenn man gar keine Ahnung hat, ob man das überhaupt weitermachen möchte, tut's halt auch erstmal so ein günstigeres Fahrrad. Aber ich würde sagen, Regenkleidung und dass man trocken bleibt, dass man warm ist, je nachdem, wohin man fährt, gerade Richtung Norwegen oder so, sind halt auch so Matratzen, die irgendwie wirklich warm halten, weil dann ist halt die Tour vorbei, wenn man da nicht gute Sachen dabei hat. Also weil es dann halt auch einfach mal kalt nachts wird, und wenn man da gute Matratzen, gute Schlafsäcke und so weiter hat, dann ist man halt auch safe. Ansonsten muss man da wirklich die Tour dann abbrechen, weil mit einer Sommermatratze, die wir vorher mal hatten, hätten wir dann nicht hochfahren können.
Und das Kind nur mitnehmen, kann ich mir vorstellen, wenn es wirklich Lust drauf hat. Auch wenn man natürlich mit vielen Worten vorher nicht komplett schildern kann, was passieren wird auf so einem Abenteuer. Aber ich glaube, man merkt es als Eltern schon dem Kind an, ob's bereit ist für so ein Abenteuer, kann ich mir vorstellen. Ne?
Ja, glaube ich auch auf jeden Fall. Also ich glaube, niemand hat Lust, mit einem Kind zu fahren, das irgendwie im Anhänger sitzt und die ganze Zeit weint und schreit oder quengelt. Absolut, ja. Da wird keiner Spaß dran haben. Und mir schreiben ganz oft so Leute, die noch nie eine Tour gemacht haben zum Beispiel, und dann sagen, ja, wir wollen auch ans Nordkap oder so. Und da sage ich immer so, könnt ihr gerne machen, ich will niemanden davon abraten, aber es war auch meine 4. Tour gewesen und meine 1. Tour war in Deutschland, und ich würde jedem raten, erstmal in Deutschland zu fahren, gerade auch wegen der Kinder, also weil man halt auch einfach erstmal gucken muss, wie gefällt es denen. Ich kenne von Freunden ganz viele Kinder, die das gar nicht cool finden und die auch gar keinen Bock auf Fahrradfahren haben. Und da muss man ja auch erstmal schauen, wie ist das mit dem ständigen Weiterziehen, immer im Zelt schlafen und so weiter. Also ich würde mich da erstmal so rantasten und nicht gleich so eine Riesentour planen. Ja.
Ich glaube, du hast sehr viele Menschen inspiriert, vielleicht sogar auch ein Stück weit aufgerüttelt, weil du der perfekte Beweis bist. Es kann noch so schwierig im Alltag sein. Es kann gefühlt komplett nur Stress sein und gar nichts geht. Und gerade dann geht am meisten. Und du hast es einfach gemacht. Mit deinem kleinen Kind raus ins Abenteuer. Und ihr seid ein richtiges Abenteuer-Duo geworden. Jetzt sogar auf dem Weg nach Australien. Dafür drücken wir natürlich die Daumen. Und ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt auch Fragen zu dir oder zu den anderen Abenteurern hier aus dem Podcast. Immer gerne mit Feedback her an uns, podcast@globetrotter.de. Und auch dir, liebe Jasmin, kann man folgen. Wo kriegt man die meisten aktuellen Infos über dich?
Über Instagram. Also mein Name ist da _Jasmin_Böhm_. Genau, also ich glaube, über Jasmin Böhm wird man es auch finden, aber ja. Ich musste diese ganzen Unterstriche hinmachen.
Sehr schön. Und Bücher, oder ein Buch hast du geschrieben, ne?
Genau, ja. Ein Buch ist jetzt draußen, das heißt Hallo Glück, dich gibt's ja doch.
Und für alle da draußen, die noch mehr Lust haben auf eine gute Beratung, auf vielleicht ein eigenes Bikepacking-Abenteuer, gerne mal bei Globetrotter vorbeischauen. Da gibt es alles an Beratung und Equipment. Liebe Jasmin, wir drücken dir ganz doll die Daumen für dein Australien-Abenteuer und dass ihr danach dann auch irgendwas Schönes findet, wo der Emil zur Schule gehen kann und das Abenteuerleben irgendwie trotzdem parallel weitergeht. Und ich bin mir sicher, wir hören dich dann bald wieder hier im Rausgehört-Podcast. Schön, dass du da warst.
Ja, danke schön, dass ich da sein durfte.
Gerne, gerne. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Podcast?
Ja, mache ich auch.
Gut. Vielleicht kriegen wir es zusammen sogar noch besser hin. Performance, Audioqualität, Storytelling. Mit einer Beratung der Podcast-Fabrik optimieren wir deinen Unternehmenspodcast. Hol dir jetzt den professionellen Support und bring deinen Podcast auf ein neues Level. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcast-Fabrik. Bielefeld 3x5 110 und podcastfabrik.de.